Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Richard, was geht dir nach dieser Woche durch den Kopf? Mal ganz offen gefragt.
Ach, so vieles. Also ich habe natürlich wie alle anderen auch viel über die USA nachgedacht. Mhm. Und natürlich hat mich das auch beschäftigt, das Attentat auf Trump und die politischen Folgen. Aber was mich auch beschäftigt hat, ist noch so dieses Nachdenken. Wir haben ja beim letzten Mal eine etwas ungewöhnlichere Podcast gemacht, in dem wir uns mit Elmar Thewissen unterhalten haben. Über Trump und über Biden. Mhm. Und das hat in mir noch so lange nachgearbeitet. Ne? Wir sind ja da vor allen Dingen halt in der Rolle der Fragenden aufgetreten.
Genau.
Elmar hat Trump als Faschisten bezeichnet. Der steht damit ja nicht allein. Das machen einige bei den Demokraten. Das machen auch viele demokratische Medien. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob das so eine sinnvolle Attributierung ist. Ne? Faschist. Ne? Wenn man an Faschisten denkt, denkt man an Hitler, man denkt an Franco, man denkt an Mussolini. Man denkt also an die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in erster Linie. Und ich bin nicht so sicher, dass das wirklich eine passende Vokabel ist. Was ich bei Trump erlebe, ist eigentlich totale Rückwärtsgewandtheit. Ich sehe da gar keine Vorwärtsgewandtheit. Ne? Das ist so, die Globalisierung mit ihren negativen Folgen muss gestoppt werden. Die moralischen Veränderungen müssen wieder rückgängig gemacht werden. Arm in Arm mit den Abtreibungsgegnern und einer katholischen Sexualmoral. Und also ich sehe das eher als einen Aufstand gegen Fortschritt und gegen Moderne, was der Faschismus mit all seinen furchtbaren Seiten nicht gewesen ist. Und deswegen denke ich mir, das ist vielleicht nicht so sinnvoll, das Wort zu gebrauchen. Also darüber habe ich doch länger nachgedacht. Ich bin ja sowieso so ein bisschen kritisch, weißt du, was politische Kraftausdrücke anbelangt. Ne? Wie, du erinnerst dich ja auch, dass ich nicht gerne habe, wenn man alle AfD-Wähler als Nazis beschimpft.
Ja.
Ja, genau. Und das geht für mich in die gleiche Richtung. Teilen, weißt du, ne? Das Blöde daran ist auch, es verharmlost den Faschismus und es verharmlost auch den Nationalsozialismus. Deswegen finde ich, sollte man vielleicht mit den Vokabeln vorsichtiger umgehen, weil sie die Sache nicht treffen. Also das ist zum Beispiel das, was mich im Nachklapp noch lange beschäftigt hat.
Ja, ist interessant. Ich habe ehrlich gesagt die halbe Woche damit verbracht, über unseren Job nachzudenken, über Medien nachzudenken, über Journalismus nachzudenken. Und ausgelöst wurde das durch eine Pressekonferenz, die Joe Biden gegeben hat, Abschlusspressekonferenz rund um die Feierlichkeiten NATO. Und da gibt es diesen Versprecher, ja, Biden sagt Zelensky an als Wladimir Putin und alles zuckt zusammen und denkt um Himmels Willen. Er merkt es auch selber sofort, versucht es irgendwie noch zu retten, macht irgendwie einen Scherz daraus oder sagt, ich war so auf Putin fokussiert, deswegen ist mir das passiert und es ist ja klar, worum es hier geht. So. Dann kommt diese Abschlusspressekonferenz rund um die Feierlichkeiten der NATO. 2 Uhr morgens und ich gucke mir das an und denke, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Geht um die Frage, ist der Mann zu alt? Ist er zu gebrechlich? Kann der es noch? So. Und dann kommt der Mann auf die Bühne, der so ganz anders aussieht als der, den ich in diesem Fernsehduell gesehen habe, der überhaupt nicht mehr bleich und wächsern und so weiter aussieht und denke, gab es da möglicherweise auch ein Thema vielleicht mit der Maske? Ist der anders geschminkt worden? Der steht auf der Bühne und ist braun gebrannt und sieht so aus, wie ein Mensch üblicherweise im Sommer aussieht. Vital und so weiter. Hält eine wirklich kraftvolle Rede. Und ich denke, gut, liest er vom Teleprompter ab, sagt noch nicht wirklich etwas über seinen Zustand aus. Dann kommt die Pressekonferenz. Er stellt sich dieser Pressekonferenz. Und du spürst, da ist ein Mensch, der enorm unter Druck steht. Da unten sitzen sehr, sehr viele Journalisten. Und er braucht diesen Befreiungsschlag. Und jetzt muss man wissen, Joe Biden ist jemand, der seit seiner Kindheit und Jugend stottert. Der hat sehr, sehr hart gegen dieses Stottern immer wieder angekämpft. Aber das kommt auch in solchen Momenten immer wieder durch. So diese kleinen Verhaspler. Das heißt, die Erzählung, das hat nur etwas mit einer beginnenden Demenz zu tun oder so, die ist möglicherweise nicht ganz richtig. Das ist so die erste Überlegung, die ich anstelle. Mhm. Dann kommt eine Frage, in der Kamala Harris auftauchen und Donald Trump auftauchen. Und er bringt die prompt durcheinander und wirft die sozusagen in einen Topf und das nächste Desaster ist perfekt. Mhm. Und danach erlebe ich einen Präsidenten, der mir aber etwas anderes zeigt. Der mir zeigt, was ein amerikanischer Präsident alles im Blick hat, dass sein Einsatzgebiet im Grunde die ganze Welt ist, dass er ein Transatlantiker ist, dass das jemand ist, der sehr klar an der Seite der Europäer, insbesondere an der Seite der Deutschen steht. Er wird gefragt, wie läuft es eigentlich in China? Er erklärt seine China-Strategie. Er wird nach der Indo-Pazifik-Strategie gefragt. Er redet über Japan, er redet über Südkorea. Er bringt das alles zusammen. Er redet über seine eigene Wirtschaft. Er weist darauf hin und sagt, ich habe allein heute für 2000 neue Arbeitsplätze gesorgt. Und dann geht er richtig aus sich heraus und sagt, und im Übrigen, gegen jede Wahrscheinlichkeit und gegen all das, was ihr da draußen immer vermutet habt, ja, wir können als Amerika keine Hochleistungsprozessoren bauen, keine Superchips bauen. Das können nur die Leute von TSMC in Taiwan. Mhm. Wir machen das jetzt. Wir machen das in Arizona. Habe ich dafür gesorgt. Ich habe dafür gesorgt, dass Milliarden und Abermilliarden von Investitionen jetzt nach Amerika fließen. Zugutekommen den einfachen Leuten. Dann erklärt er, dass er jemand ist, der überhaupt nicht an diese Trickle-Down-Economy glaubt. Ja? Trickle-Down, sozusagen diese neoliberale Idee, wir sorgen dafür, dass es den Reichen möglichst gut geht. Und dann trickling down, ja, dann sickert das so nach unten durch. Mhm. So nach dem Motto, wenn es den Reichen gut geht, geht es irgendwann allen gut. Und er sagt, ich habe immer in meinem ganzen politischen Leben etwas anderes geglaubt. Ich habe immer geglaubt, wenn es der Mitte gut geht, dann geht von da aus auch etwas nach oben ab, aber dann geht von da aus auch etwas nach ganz unten ab. Das ist das, was wir gerade machen. Das ist mein Plan. Das ist meine Idee für Amerika. Dann weist er auf sein Wirtschaftswachstum hin, über 3%, sagt gleichzeitig, dass die Inflation immer weiter runtergeht und dass es in seinem Land ziemlich gut läuft. Und du sitzt davor und denkst, der hat offensichtlich Probleme, die wir, was die Wirtschaft angeht, gerne hätten. Und dann lese ich am nächsten Tag und teils noch in der Nacht die Schlagzeilen. Und das Einzige ist, peinlicher Versprecher, wieder die Superpleite. Er bringt Trump mit Kamala Harris durcheinander und so weiter. Der Mann ist zu alt und das geht so nicht. Und diese ganze Pressekonferenz, da fragen ungefähr 10 Leute, dreht es sich in jeder einzelnen Frage um genau dieses Thema. Mal verhalten, mal verklausuliert, mal ganz brutal und direkt. Entschuldigung, Mr. President, wie dement sind Sie eigentlich? Und er erklärt 10-mal sehr geduldig, dass das nicht der Fall ist und dass seine Ärzte sagen, pass auf, ich krieg das hin. Und dann denke ich, okay, der ist 81, der ist ein bisschen tüdelig, aber irgendwie hat er echt was drauf. Und ich sehe da nicht den totalen Ausfall. Und ich denke, ist in Ordnung, ist alt, aber wir müssen doch eigentlich auch damit leben, dass jemand in einer sowieso alternden Gesellschaft, in der wir alle leben, dass der auch noch einen guten Job machen kann. Und ich frage mich dann am nächsten Tag irgendwie, ob wir da wirklich immer das richtige Bild zeichnen oder ob das etwas ist, was so eigentlich nicht geht, wenn man dann noch weiß, dass jemand wie Donald Trump allein innerhalb weniger Monate hat er, glaube ich, 27 Mal Joe Biden mit Kamala Harris verwechselt und andere Dinge mehr. Also all diese Dinge, das heißt, da sind ältere Männer am Werk und das kann man grundsätzlich kritisieren, aber sozusagen diese Medienmechanismen, die sich dann nur noch darauf fokussieren und das große Bild dann letzten Endes so ein bisschen hinten runterfällt, die fand ich irgendwie schwierig. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht.
Also was die Medienkritik anbelangt, weißt du mich ja grundsätzlich auf deiner Seite. Also der Yellow Press Faktor und die Dekontextualisierung, das Herausgreifen von ganz bestimmten Dingen, um sich da gewaltig draufzusetzen und nicht mehr locker zu lassen. Das sind ja alles Dinge, die ich auch kritisiere. Was diesen einen wichtigen Aspekt anbelangt, ne, die Mitte stärken und nicht darauf achten, dass der Reichtum oder daran glauben, dass der Reichtum von oben nach unten durchsickert. Ich meine, da hat er jetzt 4 Jahre zu Zeit gehabt. Und ich beschäftige mich gerade im Augenblick intensiv mit dem Liberalismus und dem Konservativismus in den USA. Mhm. Und es gibt ja nun sehr viele konservative Vordenker, die nicht alle das mentale Niveau von Donald Trump haben, sondern zum Teil eben doch deutlich intelligenter sind, die den Liberalismus in den USA regelrecht als gescheitert ansehen, weil ihm genau das nicht gelungen ist. Mhm. Ja, wir haben ja deswegen unter anderem dieses gespaltene Land, weil die Mitte ist nun tatsächlich in den letzten Jahrzehnten nicht gestärkt worden in den USA. Das heißt, dieses Projekt, wenn es denn sein Projekt ist, hat er nicht realisieren können.
Aber die ökonomischen Daten sind im Moment in Amerika tatsächlich nicht wirklich schlecht. Es gibt das interessanterweise auch umgekehrt. Also wir neigen ja dazu, jemanden wie Trump unglaublich zu dämonisieren. Und ich musste an einen Text von René Pfister, den ich sehr, sehr gerne lese und schätze, Spiegelkollege, denken, den der vor einiger Zeit, ich glaube irgendwann im Mai oder so war es, veröffentlicht hat. Der war überschrieben mit der Zeile, die Hälfte der Amerikaner schaut erstaunlich positiv auf diese Trump-Jahre zurück. Und sie haben ihre Gründe. Mhm. Und er schreibt darin, das liegt auch daran, dass Trump ein erfolgreicherer Präsident war, als wir Europäer es gelegentlich so wahrhaben wollen. Und dann kommt genau das auch da wieder, Medien. Ja, mir geht es gar nicht um eine pauschale, primitive Kritik, sondern es geht darum, sozusagen mal zu reflektieren, wie diese Mechanismen eigentlich sind. René Pfister schreibt in diesem Text: Meine Theorie ist, dass viele Journalisten dazu neigen, sich gegenseitig in ihrer Meinung zu bestätigen. Also wer 100-mal geschrieben hat, dass Trump sozusagen die ultimative Gefahr für Demokratie und Weltfrieden darstellt, der kann sich irgendwann nicht mehr vorstellen, dass schon der Nachbar das möglicherweise völlig anders sieht.
Ja, René Pfister muss Haralds und mein Buch gelesen haben. Da steht das auch
drin. Ja, da steht das ungefähr so drin.
Da steht das und sehr, sehr genau so drin. Ja.
Ich musste an John Stewart denken, der irgendwann mal gesagt hat, Medien sind ja nicht böse, sondern sie sind einfach nur faul und sensationsgeil. Ja, das ist sozusagen in seiner Art, ja, in seiner Comedian-Art. Ich meine, John Stewart ist eine Legende, was das angeht. Und jemand, der wichtig ist, ja, im politischen Amerika. Er sagt das auf seine Art und der hat da natürlich genau den gleichen Punkt. Er sagt, eigentlich neigen wir dann gelegentlich dazu, uns sozusagen gegenseitig, so wie das Pfister schreibt, in unserer Meinung zu bestätigen. Mhm. Und wenn man die Amerikaner fragt über die Trump-Jahre, dann denken die nicht unbedingt an das, was wir immer so abstoßend finden. Dann denken die nicht unbedingt an einen Mann, der eine Mauer zu Mexiko bauen wollte, der Deutschland mit fiesen Zöllen gequält hat, der die Chinesen beschimpft von morgens bis abends, der Wladimir Putin lobt, ja, der den Mann aus Nordkorea gut findet und so weiter und der quasi die NATO um ein Haar geschreddert hätte, sondern viele Amerikaner denken bei Trump an 4 erstaunlich gute Jahre, in denen die Löhne gewachsen sind, mhm, in denen das Benzin billig war und in der die Welt ein einigermaßen friedlicher Planet war, insofern als Trump das umgesetzt hat, was er gesagt hat, nämlich ich werde erstens keine neuen Kriege anzetteln. Mhm.
Was schon und übrigens ungewöhnlich ist. Ne? Man muss die Präsidenten der USA, die in den letzten Jahrzehnten regiert haben, mal danach durchkämmen, wer tatsächlich keine Kriege geführt hat.
So, und ich hole die Jungs nach Hause. Und da hast du dann auch die Erklärung dafür, warum zum Beispiel die junge Amerikaner, das haben wir bei unserem Besuch in den USA jetzt auch wirklich festgestellt und mitgekriegt, selber auch mitgekriegt. Es ist erstaunlich, wie viele junge Amerikaner sagen, Trump, warum eigentlich nicht? Und das hat einen ganz simplen Grund, das hat was mit Gaza in dem Fall zu tun, insbesondere, weil die sagen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, dass wir Weltpolizist sind, wir wollen nicht mehr, dass wir uns überall einmischen, lass uns das bitte lassen. Das ist deren Motivation, ja, sozusagen Trump gut zu finden. Diese, ich glaube 22% sind es ungefähr. Das heißt, diese Trump-Nostalgie ist mehr als ein gefühltes Phänomen. Gab damals auch im Mai Umfragen aus der New York Times, ja, ist jetzt nicht irgendjemand, wonach 42% der Amerikaner damals fanden, die Amtszeit von Trump sei überwiegend gut für das Land gewesen. Mhm. Das einfach nur sozusagen mal zur Einordnung. Ja, und jetzt kann man auch sagen, Menschen neigen dazu, die Vergangenheit zu verklären, positiver zu sehen und so weiter. Aber die Theorie von René Pfister an dem Punkt ist eben, sagt, es wäre möglicherweise zu einfach, diese anhaltende Popularität von Trump nur damit zu erklären.
Er hat offensichtlich sehr vielen US-Amerikanern aus dem Herzen gesprochen. und sich ihnen als Identifikationsfigur angeboten. Und das hat wohl offensichtlich viel breiter geklappt, als wir uns das hier aus guten Gründen vorstellen können.
Mhm. Ja. Es gab mal ein Stück von einem sehr bekannten New York Times-Kolumnisten, Brad Stevens. Das hatte eine interessante Überschrift. Alle Gründe, die für Trump sprechen, aus der Feder von einem, der unbedingt will, dass er verliert. Mhm. So, und da sagt er zum Beispiel, dass Trump verstanden habe, wie sehr das Thema Migration, da hast du wieder dieses Thema, ja, die amerikanischen Wähler bewegt und schreibt, dass viele im linken Lager sozusagen sich weigern würden, die Geflüchteten aus Lateinamerika als auch ein Problem anzuerkennen und jeden sofort als Rassisten beschimpfen, der das anders sieht. Das ist sozusagen die Einschätzung von Brad Stevens an dem Punkt gewesen. Mhm. Also du siehst aus ganz verschiedenen Perspektiven, das ist ja, finde ich, das Interessante, wenn man über diesen Mann nachdenkt, aus ganz verschiedenen Perspektiven gibt es sozusagen immer wieder gute Gründe, ihn gut zu finden. Und es gibt aber auch, das hat diese Woche, finde ich, auch gezeigt, Gründe, ihn wirklich ekelhaft zu finden, abstoßend zu finden. Ich weiß nicht, ob du den Parteitag ein bisschen mitverfolgt hast. Da kam es zu dem Punkt, an dem der ehemalige Zollchef und auch der Gouverneur aus Texas sich auf die Bühne stellten und ganz harte Ansagen gemacht haben in Richtung der Migranten, insbesondere aus Mexiko, und sagten, packt eure Koffer, weil ihr fahrt jetzt alle nach Hause. Und unten jubelte wirklich dieses Publikum, hatten vorgefertigte Schilder, die konnte man offenbar kaufen. Das waren professionell gedruckte Schilder, wo dann das Wort Deportation drauf stand.
Ja, furchtbar.
Und genau, und Deportation heißt ja im amerikanischen Englisch erstmal auch Abschiebung, aber genau. Ich hab Elmar dazu gefragt und er sagte, nee, pass mal auf, da sind wir ganz tief drin im braunen Sumpf. Ja, das ist dann schon dann an dem Punkt wirklich faschistoider und Nazisprech.
Ja. Ja.
Das ist sozusagen die
andere Seite. Das sind die zwei Gesichter. Ja. Ein zweiter Punkt, der mich die Woche im Hinblick auf die USA beschäftigt hat, ist ein Widerspruch, den ich in meinem Kopf nicht aufgelöst bekomme. Ich habe einen Kommentar von Bernd Ulrich in der Zeit gelesen, in dem er sagt, die USA sind dabei, sich zu verlieren und uns zu verlassen, und spricht von einer transatlantischen Zeitenwende. Ja, allein zu Haus heißt das. Das heißt also, Europa, Deutschland müssen sich vorbereiten darauf, dass unter einem Präsidenten Donald Trump die USA sich nicht mehr sonderlich für Europa interessieren, weder militärisch noch politisch. Das heißt also, dass der Kompass, der fast 80 Jahre lang an den USA ausgerichtet war, mal etwas stärker, mal etwas schwächer, wir haben darüber gesprochen, diesen Kompass, den können wir quasi wegschmeißen. Das ist die wahre transatlantische Zeitenwende, wie Bernd Ulrich es sieht, und es spricht ja einiges dafür. Das heißt also, wir müssen unseren Kompass selber einordnen. Wir müssen eine eigenständige Verteidigungspolitik aufbauen. Wir dürfen uns nicht mehr von den USA weiterhin abhängig machen, weil die USA nicht mehr so viel auf Europa geben, wie sie das früher gemacht haben. Das ist die eine Nachricht. Ich finde, dass wir das übrigens viel zu wenig tun. Auch darüber haben wir gesprochen. Ja, ich würde mich ja freuen, wenn, ich bin da auf Macrons Seite, wenn Europa tatsächlich eine eigenständige Rolle finden würde, die das Fahrwasser der USA in dem einen oder anderen Punkt auch verlässt. Macron spricht von einem dritten Pol, das ist eine etwas rückwärtsgewandte Formulierung, weil er stellt sich vor, man muss sich irgendwie entscheiden, auf der einen Seite USA, auf der anderen Seite China und Europa dann irgendwo dazwischen. Da ist Indien nicht auf dem Zettel, da ist eigentlich die ganze Zukunft dieses Jahrhunderts nicht auf dem Zettel. Ja, also nicht dritter Pol, aber sagen wir eigenständiger Pol. Dann würden wir in der multipolaren Weltordnung, muss Europa eine eigene Rolle finden, und das Vasallentum gegenüber den USA, was wir ja militärisch und außenpolitisch haben, aufgeben. Und dann lese ich, es werden Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert. US-amerikanische Mittelstreckenraketen werden stationiert. Und ich habe ganz, ganz viele Fragen. Ja, also erstens, warum macht man das gerade in dem Augenblick, wo wir sagen, wir dürfen uns von den USA nicht mehr abhängig machen? Weil das sind ja US-amerikanische Raketen, die hier stationiert werden. Also enger kann man sich gar nicht abhängig machen. Ja, ein Donald Trump entscheidet dann am Ende darüber, ob die abgeschossen werden oder nicht. Also wie kann man das in der Situation machen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die ich daran habe, ist, wer hat das eigentlich beschlossen? Ich habe noch keine Antwort darauf gefunden. Haben die USA das beschlossen und Scholz und Pistorius haben das abgenickt? Hat Scholz die USA darum gebeten? Ich weiß das alles nicht. Also das sind irgendwie intransparente Dinge. Ich habe das Sommerinterview mit Friedrich Merz gesehen. Wir sind ja nicht immer einer Meinung, aber der schüttelte genauso den Kopf darüber.
Ja, das ist
ja, eine also ganz interessante Pointe. Ich verstehe das nicht. Ich meine, es geht um die Stationierung von Cruise Missiles, die Moskau erreichen können. Ich glaube, innerhalb von und Hyperschallraketen, die in einer Viertelstunde in Moskau sind. Ich meine, das ist ja nicht nichts. Ist doch völlig klar, wenn wir das tun, wir werden die Russen natürlich ihrerseits darauf wieder reagieren. Wir sagen zwar, das ist eine Reaktion auf die Xander-Raketen, die da in Königsberg stehen, aber die Russen wird sicher einfallen, was wir vorher gemacht haben. Das heißt, wir kommen also wieder in so einen Rüstungswettlauf hinein, wie in Zeit des Kalten Krieges. Das ist eine auch total rückwärtsgewandte Entscheidung. Sowas muss doch debattiert werden. Das muss auch im Bundestag debattiert werden. Dann gibt es ein Argument, das sagt, nee, das muss nicht im Bundestag debattiert werden, sondern es müsste nur dann im Bundestag debattiert werden, wenn Kosten auf den deutschen Steuerzahler zukommen. Es kann aber sein, dass die NATO das komplett oder die Amerikaner das komplett finanzieren und da muss es im Bundestag nicht debattiert werden. Also ich habe es gelesen, das kommt mir ganz eigenartig vor. Eine Entscheidung dieser Tragweite muss im Bundestag nicht diskutiert werden. Darüber gibt es keine gesellschaftlichen Debatten. Mhm. Also nochmal die Frage, wer hat es beschlossen? Ja, und wer hat es abgenickt? Ich meine, wir sind ein souveräner Staat. Ja, man kann uns nicht sagen, das stationiert er jetzt mal und dann machen wir das. Mhm. Ich meine, die entscheidenden politischen Verantwortungsträger, ja, sind ja in einer guten liberalen Demokratie rechtfertigungspflichtig für ihre Entscheidungen. Ne, das muss doch natürlich in die öffentliche Debatte eingehen. Darüber muss man nachdenken, muss überlegen, ist das das richtige Signal? Wollen wir das nicht? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Dass diese Abwägungsprozesse gar nicht stattfinden. Und das während gleichzeitig ja nicht nur Bernd Ulrich, sondern auch viele führende Politiker sagen, wir müssen uns auf eine Zeit vorbereiten, wo die Amerikaner nicht mehr wie bisher an unserer Seite stehen. Das ist ein Widerspruch und das ist ein sehr großer Widerspruch. Ich meine, natürlich kann man den auflösen. Ja? Man kann den auflösen und sagen, ja, gerade weil wir denken, dass unter einem Trump unsere militärische Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, machen wir das jetzt ganz, ganz schnell und schaffen Fakten. Mhm. Aber das ändert doch nichts daran, dass es am Ende von den Amerikanern abhängt, was mit diesen Raketen geschieht, unter welchen Bedingungen sie eingesetzt werden und so weiter und so weiter. Das ändert sich doch nicht. Ich höre immer wieder, auch das finde ich ein spannendes Thema, über das wir mal lange reden sollten, dass die NATO sich unabhängiger machen sollte vom amerikanischen Präsidenten, also von Trump. Ja, dass man das, also ein, damit ein Trump gar nicht eine, genau, auf die Idee kommen kann, eine NATO aufzulösen.
Genau, oder das ist eines der Argumente. Ne?
Genau, das könnte ja auch sein. Also wir stärken die NATO quasi damit. Der Nachteil ist daran, dann wäre die NATO aber undemokratisch. Die NATO ist ja die Interessensvertretung ihrer Mitgliedstaaten. Ja, mit USA an allererster Stelle. Wenn sie sich unabhängig machen würde, wären es ja nicht mehr Politiker, die darüber entscheiden würden, sondern Generäle. Ja, US-amerikanische Generäle. Und das kann ja auch nicht in unserem Interesse sein. In unserem Interesse ist ja, dass wir als Mitgliedstaat in der NATO gehört werden. Und natürlich muss der US-amerikanische Präsident einen erheblichen Einfluss auf die NATO haben. Die NATO kann ja nicht ein Staat im Staate werden, der sich verselbstständigt und sagt, egal was die Amerikaner wollen oder die Deutschen wollen oder die Franzosen wollen oder die Dänen, wer auch immer, ja, wir machen unser Ding. Das widerspricht ja fundamental allen Vorstellungen, die wir von der NATO haben.
Also du hast in jedem Fall den Punkt, das war eine Sensation im Grunde, ne? Als die USA das im Grunde so nebenbei angekündigt haben. Diese Stationierung wird, glaube ich, ab 2026 wird das irgendwie kommen. Und beide Regierungen haben das sozusagen zeitgleich mitgeteilt, ja, Washington und Berlin. Und wenn man glauben kann, was man so hört, in Fachkreisen, ist das etwas, von dem alle sagen, naja gut, das ist klar, das ist seit längerem erwartet worden. Und zwar deswegen, weil es eine Reaktion ist sozusagen auf russische Raketen. Dennoch ist, und da hast du völlig recht, die deutsche Öffentlichkeit, Deutschland ist da überrumpelt worden, weil man sich klar machen muss, erstmals seit dem Kalten Krieg werden auf westeuropäischem Boden wieder Mittelstreckenraketen stationiert, die theoretisch auch die russische Hauptstadt Moskau treffen können.
Und zwar sehr schnell.
Genau, und wir beide sind Kinder des Kalten Krieges. Ja. Wir wissen, was das bedeutet und was die große Angst immer war. Jetzt muss man aber einmal, glaube ich, die Geschichte des Abrüstungsvertrages, des INF mal ein bisschen erklären, ne? Zwischen den USA und Russland. Und der Vorwurf ist sozusagen, die Russen fangen an, so um das Jahr 2017 rum, ungefähr Mittelstreckenraketen zu stationieren. Und deswegen steigen dann die USA 2019 aus diesem Abkommen aus. Ja? Also der Vorwurf war, die Russen haben heimlich 64 Mittelstreckenwaffen stationiert. Mhm. Und deswegen steigen die USA aus diesem Abkommen aus. Ich habe gerade gesagt, wir beide Kinder des Kalten Krieges. Ich meine, dieser Abrüstungsvertrag, das weiß ich noch, das war irgendwie ein großartiger Moment, 87, ja. Mhm. Unterzeichnen die das, markiert quasi das Ende des Kalten Krieges.
Ja, noch in einer Zeit, also mit Gorbatschow, ne? Also noch in einer Zeit vor dem Mauerfall, zwei Jahre Richtig. Vor dem Mauerfall.
Ja. So, und damit beginnt dann die Verschrottung sämtlicher bodengestützter atomarer Mittelstreckenwaffen der USA und der Sowjetunion mit Reichweiten von, ich glaube, 500 bis ungefähr 5000 Kilometer. Ja, genau. So, das heißt, diese böse sowjetische SS-20 und so
genau,
weiter.
Genau, die Pershing-Raketen. Genau.
Die amerikanische Pershing-Rakete ist verschwunden und so weiter. Genau gegen die damals ja im Hofgarten so heftig protestiert worden war und so weiter. Das heißt, das war ein echt guter Moment.
Genau.
Aber ich erinnere mich an dieses Gefühl, endlich hört dieser Wahnsinn mit dieser Aufrüstungsspirale mal auf.
Richtig.
Oder geht zumindest mal in die richtige Richtung.
Ja.
Was man dazu wissen muss, ist, die Chinesen waren nie Teil dieses Vertrages. Die waren immer mit dabei.
Und zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht wichtig.
Damals nicht, ne?
Also wir reden ja jetzt über Ende der 80er Jahre. Ne? Da
genau.
hatte man China militärisch gar nicht als Faktor da. Auch wirtschaftlich
Richtig.
Noch lange nicht als Faktor.
So, aber die Welt ist eben nicht so schön, wie wir sie häufig gerne hätten. Mittlerweile besitzt China offenbar Hunderte von Mittelstreckenraketen. Und insofern ne, ist das jetzt nicht sozusagen einfach nur aus dem Nichts gekommen. Nee. Pistorius spricht von einer Fähigkeitslücke, ne, die geschlossen
ja.
werden muss und so weiter.
Das ist militärische Kategorie. Die militärische Kategorie sagt, ne, also hier, da müssen wir da reingehen. So hieß das damals sinngemäß auch, als die Pershings und die Cruise Missiles. Da hat man gesagt, die Russen haben angefangen mit ihren SS-20 und da haben wir eine Sicherheitslücke und da müssen wir mit gleichen Waffen und so. Das ist die militärische Logik, die zum Wettrüsten führt. Ne, die Russen werden wieder Argumente haben und sagen, ihr habt aber das und das und wir haben ja auch nur reagiert. Ne? Also das sind ja alle unschuldig, jeder reagiert nur auf den anderen. Mhm. Was ist eigentlich mit Verhandeln? Was ist eigentlich mit Gesprächen? Ja, warum gibt es keine Gespräche mit Putin über die Raketen, die in Königsberg stationiert sind?
Mhm.
Warum denkt man nicht über einen neuen INF-Vertrag nach? Ja, warum setzen sich nicht alle zusammen an einem Tisch? All diese Optionen werden ja nicht mal mehr angedacht. Das gilt als sozusagen völlig ausgeschlossen. Ne? Ja, mit Putin kann man nicht reden und so. Und so fängt dann etwas an, was erstens wahnsinnig gefährlich ist. Ne? Und was zweitens in eine unheilvolle Entwicklung führt. Ich meine, ich habe das schon häufiger gesagt, dieses Wettrüsten wie zur Zeit des Kalten Krieges, in Zeiten, wo zum Beispiel auf Deutschland ja die Zukunftsaussichten deuten eher auf Rezession denn auf gute Konjunktur, dass man da immer mehr Geld für Waffen ausgibt. Ich meine, Waffen haben diesen sehr, sehr ärgerlichen Nachteil, dass man mit ihnen nichts Positives machen kann. Ja, also wenn ich jetzt Maschinen herstelle, die sind ja wieder produktiv, die machen ja Wertschöpfung. Auch ein Auto ist wertschöpfend.
Mhm.
Ja, aber ich meine, wir haben hier es mit einem Dead End zu tun. Ne, das Ende der Nahrungskette, also das Flugzeug, was wir bauen und der Panzer und so weiter, die tragen nicht mehr zur Steigerung des Bruttoinlandsproduktes bei, wenn sie mal fertig sind. Das ist alles eine Entwicklung, wenn man noch überlegt, wie die Welt vor wenigen Jahren aussah, wo man doch alle erdenklichen Anstrengungen darauf richten muss und zu sagen, dazu darf es nicht mehr kommen.
Ja.
Das findet gar nicht statt. Es wird von Anfang an gesagt, nein, das ist eine Notwendigkeit, es geht nicht anders. Man weiß ja, wie die Russen sind und so weiter. Und dann wie in alten Sowjetzeiten, ja, geht das so weiter. Und ich habe mit diesem Fatalismus ein großes Problem.
Ja, ich verstehe, würde dennoch an einem Punkt heftig widersprechen, Richard. Du hast vorhin gesagt, irgendwie, warum spricht man nicht mit Putin? Meine Frage wäre, warum spricht Putin nicht mit den anderen? Ich meine,
das ist
was
ja wieder dieselbe Frage, wer hat angefangen,
nee,
oder?
Nein, ich weiß, ja, naja, gut, aber das ist in dem Fall, glaube ich, relativ klar. Also, wenn dann jemand irgendwie anfängt, heimlich Mittelstreckenraketen zu stationieren.
Ich kenne die Vorgeschichte
obwohl
nicht. Ich kenne die Vorgeschichte nicht. Ich weiß nicht den Grund, warum das passiert ist.
Gut. Das könnte man jetzt wahrscheinlich lange aufdröseln und am Ende wissen wir nicht, was Putin da macht. Also was genau in seinem Kopf vor sich geht. Nur was man ja faktisch festhalten muss, ist, ab 2017 fangen die an, aus diesem Vertrag oder sich nicht mehr an diesen Vertrag zu halten, fangen an, heimlich diese über 60 Raketen zu stationieren. Ich sag mal so, ich würde es komisch finden, wenn dann unsere Regierungen, unsere Welt nicht in irgendeiner Form darauf reagieren würde. Ist Punkt 1.
Dass wir darauf reagieren, ist der Punkt, den ich nachvollziehen kann. Aber dass man mit dem Fatalismus darauf reagiert, dass gegen Waffen jetzt nur Waffen helfen und dass es keine anderen Möglichkeiten gibt, ist noch nicht mal zu versuchen.
Ja, ein Punkt noch. Im Unterschied zu den russischen Mittelstreckenwaffen und Hyperschallraketen, die es da gibt, die dann mit x-facher Schallgeschwindigkeit fliegen und deswegen schwer vom Radar zu erfassen sind und so weiter, sind diese amerikanischen neuen Mittelstreckenraketen, um die es da geht, offensichtlich nicht mit Atombomben zu bestücken. Die russischen sehr wohl. Also die amerikanischen neuen sehen an dem Punkt keine, das ist zumindest der Plan, keine nuklearen Gefechtsköpfe vor. Das ist ein wichtiger Unterschied, finde ich irgendwie. Ja? Und auch ein wichtiger Unterschied zur Nachrüstungsdebatte aus den 80ern, wo ja die Pershing-Mittelstreckenraketen, die waren ja atomar bestückt. Das ist schon ein großer, großer Unterschied. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum es jetzt diese breite gesellschaftliche Debatte so nicht gibt.
Ja, also ich kenne mich mit den militärischen Details nicht aus. Ich weiß nicht, ob man die umrüsten kann, ob die atomar doch bestückbar sind und so weiter. Das verstehe ich alles nicht. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich sehe nur, dass wir uns an eine Logik gewöhnt haben, die darin besteht, Härte muss mit Härte vergolten werden und eine andere Sprache versteht die Gegenseite nicht und so weiter. Und so fangen Katastrophen an. Mhm. Ja, und ich sehe auch ein politisches Scheitern. Ne, dieses politische Scheitern ist für mich einfach völlig offensichtlich. Wenn man nur noch in militärischen Sachzwängen denken kann, dann hat man die Politik aus seinem Bewusstsein verdrängt. Und das ist eine gefährliche Entwicklung.
Ja, verstehe ich. Aber konkret, was würdest du machen? Stell dir vor, du sitzt im Weißen Haus. Stell dir vor, du sitzt im Kanzleramt in Berlin. Stell dir vor, du siehst, da kommt dieser 24. Februar 2022. Da geht jemand hin und versucht ernsthaft im 21. Jahrhundert Grenzen, die über viele, viele Verträge festgeschrieben worden sind. Wir hatten uns gegenseitig nach diesem Grauen des Zweiten Weltkrieges versprochen. Alle, auch die Russen, die diese Verträge mit unterzeichnet haben, Helsinki und Paris und so weiter und so weiter. Wir hatten uns versprochen, das werden wir nicht mehr tun. Wir werden die Souveränität von Staaten respektieren. Wir werden Grenzen respektieren. Wir werden nicht mehr versuchen, innerhalb Europas mit Gewalt Grenzen zu verschieben. Genau das erleben wir gerade.
Dass das ein Schock ist und dass das eine Zäsur ist und dass das völkerrechtswidrig war. Über all den Punkten sind wir uns einig. Die Frage ist, ob es nur eine angemessene Antwort darauf gibt und dass die militärisch ist. Und da sind wir, an dem Punkt sind wir uns offensichtlich schon sehr viel weniger einig. Ja, ob es nicht tatsächlich die Möglichkeit noch von Verhandlungslösungen gibt, von Einfrieren des Krieges und all diese Sachen. Wir haben ja sehr, sehr oft darüber gesprochen und werden jetzt nicht nochmal die Details des Ukraine-Krieges, seine Vorgeschichte und seine Folgen und so weiter alle durchgehen. Es ist schon völlig klar, dass es gute Gründe gibt, dass wir zumindestens in einem kalten Frieden mit Russland für lange Zeit reinkommen. Also es geht ja den Unterschied zwischen kalten Frieden und kalten Krieg. Und ich glaube, der ist ziemlich wichtig. Ja, im kalten Frieden redet man miteinander, obwohl man sich feindlich gegenüber sitzt und die wechselseitigen Interessen konträr zueinander im Raum stehen und die Probleme nicht gelöst sind. Aber im kalten Krieg rüstet man weiter gegeneinander auf. Und ich glaube, es geht jetzt einfach darum zu verhindern, dass aus einem kalten Frieden ein kalter Krieg wird. Und ich glaube, dass das eine Aufgabe von historischer Bedeutung ist. Und da kann man nicht mal ebenso sagen, ja, nee, wir stationieren hier. Ich meine, das sind ja drei verschiedene Waffensysteme, ne? Diese SM-6-Raketen, die jetzt erstmal auf den ersten Blick für mich als nicht-militärischen Fachmann wenig Sinn machen, weil die nur 500 Kilometer weit fliegen, aber die sollen offensichtlich durch was Moderneres ersetzt werden, was 1600 Kilometer fliegt, also Moskau erreichen kann. Tomahawk-Marschflugkörper, Cruise-Missiles, die stationiert werden und Dark-Eagle-Hyperschallraketen. Ich meine, das ist ein gigantisches Paket, was da jetzt kommen soll. Und was ich auch komisch finde, wenn wir jetzt unmittelbar von Russland bedroht sein sollten, was ich persönlich nicht so sehe, habe ich auch schon oft gesagt. Ich glaube nicht, dass Putin vorhat, Deutschland anzugreifen oder zu erobern oder zu besetzen. Ich halte das für ein Märchen. Aber wenn das so wäre, dann müssten die sofort stationiert werden und nicht in 2 Jahren. Mhm. Was bedeutet das denn in 2 Jahren? wenn es sehr, sehr gut läuft, ja, man kann es sich schwer vorstellen, aber man weiß nicht, wie, was die Zukunft bringt, ist in 2 Jahren der Ukraine-Krieg eingefroren oder Waffenstillstand und so weiter. Dann haben wir jetzt den Beschluss und setzen den um. Das ist alles ganz eigenartig. Es geht ja nicht darum, uns jetzt in der Situation verteidigen zu können, sondern es ist sozusagen ein langfristiges strategisches Hinarbeiten darauf, diese Waffensysteme hier zu installieren. Ist doch eigenartig.
Ja, ich sag's mal so, Richard, was man ja sieht ist, und das siehst du sozusagen nicht erst seit der Krim, das siehst du nicht erst seit Georgien und anderen. Im Grunde siehst du das eigentlich, wenn du mal genau hinguckst, Stichwort Tschetschenien, Stichwort Grozny und so weiter, Stichwort Aleppo, alles was da war. Eigentlich zieht sich dieses Zündeln immer wieder, dieses ganze Zündeln Putins zieht sich durch seine gesamte Präsidentschaft. Mal mehr, mal weniger.
Du weißt, dass ich das alles in allem etwas anders interpretiere. Und ich finde immer, wir gucken dann auf die eine Seite und wir sehen unser eigenes Zündeln dabei nicht. Und das ist das, was mich stört. Die NATO-Osterweiterung ist aus russischer Perspektive nichts anderes als ein gefährliches Zündeln.
Ja, also die Diskussion hatten wir ja schon ein paar
Natürlich,
Mal.
Natürlich, klar, da werden wir uns auch nicht einig werden.
Genau, ich sehe das tatsächlich anders. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber unbestreitbar ist doch, dass Russland zündelt. Viel. An allen möglichen Ecken und Enden. Jetzt kommt auch Afrika wieder dazu und so weiter. Also da passiert etwas. Die Vorstellung, dass es da dieses militärisch schwache Deutschland gibt, das ist etwas, was ich tatsächlich schwierig finde. Und das Zweite ist, und so argumentieren interessanterweise auch die Grünen, so argumentiert zum Beispiel Robert Habeck, die Bedrohungskulisse für Deutschland, sagt er, ist 2024 deutlich größer als damals 81 im Bonner Hofgarten. Weil heute führt Russland tatsächlich einen realen Krieg mitten in Europa. Das war damals nicht der Fall.
Ja, aber kein Krieg gegen Deutschland. Das sind 2 verschiedene Dinge. Ein Krieg gegen Deutschland, Markus, mal dir das mal aus. Diese russische Armee, die jeden Tag an 3 Stellen irgendwo in Donetsk 500 Meter vorwärts kommt, ja, was eine erbärmliche militärische Leistung ist, da soll der Oberbefehlshaber, der Präsident davon träumen, noch darüber hinaus NATO-Länder anzugreifen, was am ersten Tag eines solchen Angriffs einen Atomkrieg auslösen würde. Das ist nicht der Unterschied zwischen A und B, das ist der Unterschied zwischen A und Z.
Das habe ich so nicht gesagt, Richard, aber es ist interessant, wie du argumentierst. Du hast eben noch gesagt, es war die NATO, die da gezündelt hat, mit der NATO-Osterweiterung. Entschuldige bitte, wenn das Zündeln ist, was ist denn das dann, was Putin in der Ukraine macht? Dann ist es, du kannst doch,
ich bestreite
sagst,
nicht, dass Putin zündet.
Es tangiert russische Sicherheitsinteressen.
Ich habe dir recht gegeben.
Aber wenn du sagst, Richard, Russland, Es tangiert russische Sicherheitsinteressen, wenn sich die NATO sozusagen immer weiter ranbewegt an die russischen Grenzen.
Na klar.
Dann muss es doch umgekehrt auch unsere Sicherheitsinteressen tangieren, wenn sich Russland immer weiter an unsere Grenzen heranbewegt. Das ist doch ehrlich gesagt, das ist trivial.
Dass es unsere Sicherheitsinteressen tangiert, Markus, da sind wir uns einig. Es bedeutet aber nicht, dass wir vor einem Angriff aus Russland stehen. Das sind nochmal 2 verschiedene Dinge. Dass wir nicht einfach hinnehmen, dass die russische Armee die Ukraine überfallen hat, ist doch wohl völlig klar. Auch in dem Punkt sind wir einer Meinung. Was mich stört, ist das Versagen der Diplomatie. An allen Ecken und Enden, sowohl im Vorfeld des Ukraine-Krieges wie jetzt. Auch jetzt fällt uns nichts anderes ein, als zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen. Denn die Stationierung dieser Waffensysteme wird natürlich dazu führen, dass die Russen auch noch mehr Waffensysteme stationieren. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Genauso hat es ja im Kalten Krieg funktioniert. Ich meine, was gewinnen wir denn dadurch? Da müssen wir noch mehr Waffensysteme stationieren. Das ist doch ein Irrsinn und das ist doch auch jedem Beteiligten klar, dass das keine Lösung des Problems ist, sondern möglicherweise sogar eine Verschärfung des Problems.
Ja, das ist richtig. Ich würde trotzdem, Richard, wirklich die Formulierung, wir gießen jetzt weiter Öl ins Feuer, die finde ich echt schwierig in dem Zusammenhang. Wir reagieren auf eine reale Bedrohung.
Ich weiß, aber nochmal, ich habe es schon 2-mal gesagt, ich verurteile den russischen Angriff auf die Ukraine genauso und auch in den gleichen Worten wie du. Der Punkt ist doch, also wenn es nicht irgendeine Verhandlungsoption gibt, die uns jetzt davon abhält, dass das Ganze immer weiter und weiter eskaliert, in was für eine Zukunft wollen wir denn da hineingehen? Einerseits die militärische Bedrohung, ja, und auf der anderen Seite überlege ich mir auch, was das wohl ökonomisch bedeutet.
Weißt du, was mein Thema ist, Richard? Abschließend nochmal dazu ist eigentlich ein anderes. Und es ist ehrlich gesagt das Thema, das sich fast wie ein roter Faden auch durch ein bisschen durch diese Kanzlerschaft zieht. Es ist die Frage, wie man das vermittelt, die Frage, wie man das erklärt. Und ich habe ein echtes Problem damit, wenn man Kritiker dann einfach so abkanzelt oder abkanzlert in dem Fall und sozusagen also besorgte Fragen dann einfach abwirkt, indem man sagt, na, pass auf, ihr seid einfach uninformiert, ihr kennt euch echt nicht aus, weil, let's face it, dieser Schritt ist lange erwartet worden, der war überfällig, ist doch logisch, dass wir das machen müssen. Was stellt ihr euch eigentlich vor? Damit habe ich ein Problem.
Ich weiß gar nicht, was lange erwartet worden bedeutet, weil so, ich die Urheberschaft nicht weiß.
Richtig.
Ich weiß nicht, haben die Deutschen darum gebeten oder haben die USA gesagt, wir würden die gerne stationieren? Diese Hintergründe, die hätte ich gerne.
Ich finde einfach, dass man die Sorgen der Leute ernst nehmen muss und du weißt, und da sind wir ganz eng zusammen, wir beide, diese Konzentration von Waffen, allein in der Ukraine, diese unvorstellbare Konzentration von Waffen in der Ukraine, in einem einzigen Land, von Waffensystemen, von Munition, von Raketen und so weiter. Ich verstehe jeden, der sagt, das macht mir Sorgen. Und wenn jetzt weitere Waffen hinzukommen, finde ich, sollten wir das jetzt auch nicht übertreiben. Es ist jetzt nicht so, dass hier tausende Mittelstreckenraketen stationiert werden sollen. Und sie sind auch nicht nuklear, nochmal, nach allem, was man weiß. Und das kann man ja in Demokratien jetzt auch nicht einfach so machen. Also wenn man sagt, die werden keine nuklearen Sprengköpfe tragen, dann tragen sie auch keine nuklearen Sprengköpfe. Dieses Vertrauen habe ich in unsere Politik und unsere Politiker schon. Muss man aber dennoch sagen, man muss das einmal erläutern, erklären und irgendwie vermitteln.
Das ist mir zu wenig. Man muss das nicht nur ausführlich erklären und erläutern, ja, weil bei all den Ängsten, die das auslöst, sondern man muss darüber debattieren. Ja, man muss sich alle guten und von mir aus auch schlechten Argumente, die für das eine oder das andere sprechen, anhören, abwägen, ja, dazulernen, die eigene Entscheidung reflektieren, ja, um dann sagen zu können, dass man zu dieser Entscheidung nach reiflicher Überlegung, weil das ist eine riesige Entscheidung, ja, gekommen ist. Und das findet nicht statt.
Also in der Konsequenz kann es eine riesige Entscheidung werden, genau.
Ja.
Aber was ist denn, Richard, abschließend gefragt als jemand, der so wie du auch immer sehr genau beobachtet, was in der Gesellschaft so vor sich geht. Was ist der Grund dafür, dass wir so apathisch wirken in dem ganzen Zusammenhang? Ich frage mich manchmal, haben wir dadurch, dass heute in unserer Medienwelt Nachrichten dermaßen schnell um den Planeten jagen, haben wir die Aufmerksamkeit dafür nicht mehr? Sind wir so schnell immer wieder abzulenken? Reichen irgendwie die nächsten Push-Nachrichten, um schon wieder auf das nächste Thema zu gehen und ist dann alles direkt wieder vergessen? Was ist eigentlich das Thema? Denn eigentlich sind wir doch eine hochpolitisierte Gesellschaft mittlerweile. Wir sehen das auch an unseren Zahlen. Die Leute interessieren sich unglaublich für Politik. Mhm. An dem Punkt ist der Aufschrei völlig ausgeblieben.
Ja gut, also der Aufschrei ist ja immer dann am sichtbarsten, wenn er in den Medien stattfindet. Mhm. Und hat keinen gigantischen medialen Aufschrei dagegen gegeben. Den Aufschrei, den die Leute in ihrer Gartenlaube oder beim Grillen haben, den kriegen wir ja nicht mit. Den kriegt man vielleicht an der Wahlurne mit. Aber der findet jetzt nicht direkt als große gesellschaftliche Debatte statt. Und deswegen finde ich, sollte man solche gesellschaftlichen Debatten antizipieren. Man muss sich ausführlich erklären und man muss in den Medien das, was man macht, darstellen. Ich habe gelesen, was Boris Pistorius dazu gesagt hat. Er hat das militärisch genau erklärt, ne?
Ja.
Dass man darauf reagiert und so weiter. So, das ist jetzt sozusagen sein Beritt als Verteidigungsminister, die militärische Seite zu erklären, warum das notwendig ist. Das ist aber nochmal eine ganz andere Frage, darüber zu überlegen, was sind die politischen Konsequenzen und ist diese militärische Notwendigkeit, wenn man sie mit den politischen Risiken vertritt, stellt die sich noch genauso klar und logisch dar. Und dieser Punkt hat nicht stattgefunden. Ne, das ist alles viel zu wenig. Und darauf hinzuweisen, zu sagen, das war schon lange vorbereitet,
naja,
das erweckt doch jetzt nicht mein großes Vertrauen. Interessant, dass das schon lange vorbereitet und lange erwartet war.
Ja.
Interessant, dass wir das alle nicht gewusst haben, dass das schon so von langer Hand geplant ist. Ja, wieso hat der Bundeskanzler, wenn er das schon so lange wusste, uns noch nicht erzählt? Also da bin ich vollständig auf Friedrich Merz' Seite, ja, der sagt, das ist eine Sache, die zu groß dafür ist, als dass man sie mal ebenso schlicko machen kann. Ja, darüber muss debattiert werden.
Ja, und dieses Argument mit der langen Vorbereitung und war lange geplant und lange erwartet worden, das war ja auch die Formulierung. Das ist eins, das finde ich auch deswegen schwierig, weil ich grüne Verteidigungspolitiker mitkriege, die sagen, nee, also lange geplant, wir haben da auch noch ein paar Fragen dazu. Also da gibt es an dem Punkt die Allianz zwischen Merz und Verteidigungspolitikern der Grünen, die sagen, nee, bitte, das müsst ihr jetzt schon mal genauer erklären. Also spricht sehr dafür, dass es so lange vorbereitet offensichtlich nicht war. Ist es in der Konsequenz, Richard, sag mal, Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers, ist es in der Konsequenz einfach schlüssig, muss so sein, ist folgerichtig, das jetzt zu tun?
Ja, also wenn das folgerichtig ist, dann wäre auch der nächste Schritt folgerichtig und der übernächste Schritt folgerichtig. Ne? Dann ist man tatsächlich in diesem Wettrüsten drin. Also die Zeitenwende hat ja ganz klar gesagt, Russland ist kein Partner mehr, ja, sondern Russland ist jetzt mehr oder weniger unser Feind. Ne? Der Völkerrechtsbruch in der Ukraine, der barbarische Krieg und so weiter, ja, das ist jetzt eine neue Sache. Man kann mit Russland nicht mehr umgehen, wie man bisher und das hat militärische Konsequenzen. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Mhm. Was ganz genau die militärischen Konsequenzen sind, da gibt es eine Logik, die sich irgendwann verselbstständigt, genauso wie sich eine Kriegslogik verselbstständigt. Und die drängen immer auf mehr, 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 mehr. Ja, um irgendwie zu gewinnen, um immer sicherer zu sein. Und die Gegenseite reagiert ganz genauso. Das ist die Spirale des Wettrüstens, die wir ganz genau kennen. Und für mich ist das Entscheidende an alledem, wir haben sozusagen einen Sieg des militärischen Denkens über das politische Denken. Weil das politische Denken findet hier offensichtlich politisches Denken, Diplomatie, Verhandlungen, Denken an gesellschaftliche Folgeentwicklungen, außenpolitischer Natur, innenpolitischer Natur, Denken in geopolitischen Kategorien. Ja, wir erleben ja nicht nur, dass wir heute in Feindschaft mit Russland leben, sondern zunehmend auch mit China. Wir erleben eine interessante Verbündigung aller erdenklichen Staaten, ne? Der Iran, Nordkorea, China, Russland und so weiter. Hier entstehen gigantische Blöcke, also sozusagen weltumfassende Blöcke, die viel größer sind als das Blockdenken in der Zeit des Kalten Krieges, mit all den Folgen, die das alles hat. Und wenn man sich überlegt, was da gerade entsteht, ja, was für eine monsterhafte Auseinandersetzung, da muss es doch das Verantwortungsgefühl und die Mission eines jeden Bundeskanzlers sein, gerade eines Bundeskanzlers, der sich in einer Situation befindet, wo er auf die Amerikaner möglicherweise nicht mehr dauerhaft zählen kann, also eines europäischen Bundeskanzlers, ja, der sich dann sagen muss, also als Europäer denkende Bundeskanzler, der sich dann sagen muss, wie können wir das verhindern? Das muss die wichtigste Agenda sein. Und das ist das, was ich im Augenblick, ich finde, so resignativ.
Ja, vielleicht, Richard, letzte Bemerkung noch und auch sozusagen eine Ironie an der Geschichte. Ich habe, glaube gerade heute gelesen, dass es eine ganz hohe Nachfrage gibt, in die Bundeswehr einzutreten. Hätte ich nie für möglich gehalten. Mhm. Die haben offensichtlich sehr viele Leute, die sich gerade bei denen bewerben, um Berufssoldaten zu werden. Mhm. Hätte ich nie für möglich gehalten. Das war in unserer Generation, wenn du dich erinnerst, das war nicht denkbar.
Nee, Ibitsch war nicht so dolle.
Ja, das war irgendwie keine ernsthafte berufliche Option. Also vielleicht ist Gesellschaft an dem Punkt und möglicherweise erzählen die auch darauf, spekulieren darauf, vielleicht ist Gesellschaft an dem Punkt vielleicht weiter, als wir beide es vermuten. Das heißt mit anderen Worten, wir werden alt.
Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich habe letztens auch ein Interview gegeben zu der Frage, ob man die allgemeine Wehrpflicht wieder einführen sollte. Weil ich ja, wie du weißt, für ein verpflichtendes Jahr für alle bin, sogar für zwei verpflichtende Jahre. Und ich glaube, dass man mit einem sehr erheblichen Teil der jungen Menschen in Deutschland heute bei der Bundeswehr gar nichts mehr anfangen kann und dass das nicht funktioniert, dass man die Zeit nicht so zurückdrehen kann. Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Dass es eine Klientel dafür gibt, die das gerne macht und so weiter, das glaube ich. Und darauf sind wir ja auch angewiesen. Wenn man eine Bundeswehr hat, dann braucht man auch Soldaten, die funktionieren, ne? Aber ich glaube, im großen Stil wird das nicht funktionieren. So sehr kann man die Zeit nicht zurückdrehen.
Nee, das wäre auch logistisch, glaube ich, schwer zu machen. Ja, da müsstest du die Infrastruktur wieder aufbauen und so weiter. Und ich glaube, abgesehen davon können wir uns das auch gar nicht leisten. Ich war überrascht davon, ja, dass es offenbar diese Bereitschaft gibt, wieder zu Waffen zu greifen, in die Bundeswehr einzutreten. Nochmal, ich sage das ganz wertfrei. Ich war einfach nur schlicht und ergreifend überrascht davon. Und möglicherweise ist da die Zeit sozusagen über unsere Art zu denken, ja, dieses Erstaunen und auch die Fassungslosigkeit, insbesondere auf deiner Seite darüber, dass das jetzt passiert, diese Raketen stationiert werden, vielleicht ist die Zeit da ein bisschen über uns hinweggegangen.
Aber echt, dann ist Zeitenwende. Es ist möglich, dass die Zeit über uns hinweggegangen ist, aber dann ist sie nicht in die richtige Richtung gegangen. Ja, also wenn es tatsächlich wieder so sein sollte, dass ja irgendwann mal wieder flächendeckende Begeisterung dafür entsteht, zum Militär zu gehen und so weiter. Überleg mal, ich meine, wir waren wahnsinnig froh als kulturelle Errungenschaft, dass wir das losgeworden sind.
Ja, ist schon klar. Ich habe jetzt auch nur gelacht, weil es so klang, dann haben die halt alle Unrecht.
Nee, dann haben die nicht alle Unrecht, das habe ich gar nicht gesagt, sondern dann nimmt das Ganze eine verhängnisvolle Entwicklung, nachdem wir also, weißt du, wir können uns glücklich schätzen, Zeitzeugen einer Entwicklung gewesen zu sein, der Demilitarisierung.
Richtig.
Ja, sowohl von Waffensystemen wie auch der sozusagen der inneren Bewaffnung in den Köpfen. Ja. Wir haben erlebt, dass die Welt friedlicher geworden ist. Wir haben die Globalisierung erlebt, wir haben den Handel erlebt, wir haben auch gesehen, wie Deutschland enorm davon über sehr lange viele Jahrzehnte erlebt, profitiert hat. Ja, wir hatten den Traum sogar, dass die ganze Welt sich in liberale Demokratien verwandeln würde, den ich auch mal gehabt habe, der leider ausgeträumt ist. Also wir haben diese ganze positive Entwicklung gesehen. Und ich bringe nicht den Fatalismus auf, zu sagen, es muss jetzt unweigerlich anders kommen, sondern ich sage, wir müssen dafür kämpfen, dass wir die Hoffnung, die wir damals hatten und die sich oft erfüllt hat, ja, dass wir die trotz all der Widrigkeiten, vor denen wir stehen, dass wir die nicht zu Unrecht gehabt haben. Ich möchte diese Hoffnung nicht verlieren.
Schönes Schlusswort, Richard. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir auch, Markus.
Alles Gute.
Ja, alles Gute.
Bis bald.
Ja.
Habt eine gute Woche.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.